Willkommen zum Digitale Gründer-Podcast. Mein Name ist Simon Frey und gemeinsam mit meinen wechselnden grandiosen Gästen zeige ich euch, dir auf, wie du endlich mit deiner Idee in die Umsetzung kommst und dir so ein fertiges Unternehmen baust und das Ganze ohne stundenlange BWL-Sessions. Mit meinem heutigen Gast Matze Schädel. Über Matze kann man auf jeden Fall sagen, Matze ist ein Ernährungs-Nerd, ein Selbstoptimierungs-Nerd, versucht auch im Health-Tech-Bereich mit seinem Startup Gut-Feeling weiter uns Menschen zu optimieren, uns mehr Gesundheit und Lebensfreude zu schenken. Mit dem Startup haben sie individuelle Darmkuren, die Ärzte an die Hand gegeben werden können, um einfach Patienten noch besser zu betreuen und noch eine höhere Gesundheits- und Lebensqualität zu liefern. Spannende Idee ist erstmal, dass wir hier ein Health-Tech-Startup da haben im Digitale Gründer-Podcast. Also seid gespannt auf die Folge. Herzlich willkommen zum Digitale Gründer Podcast. Matthias Schädel, ich werde dich wahrscheinlich Matze nennen, weil wir kennen uns ja ein bisschen.
Matze passt, ja.
Matze passt, sehr cool. Super schön, dass du hier bist. Deine zwei Hauptthemen sind einfach erstmal mit Gut Feeling. Du bist ein eigener Startup Gründer.
Ja.
Bist dabei, einfach so ein bisschen unseren Darm neu zu katalogisieren und damit den Menschen weiterzuhelfen, gesünder zu leben. Und bist gerade durch Level X, durch einen kleinen Startup School, Startup Inkubator Programm. Und darüber werden wir heute ein bisschen mehr reden. Wäre es, glaube ich, erstmal ganz cool, wenn du dich selber ein bisschen vorstellst und sagst, was so dein Werdegang ist.
Genau, danke noch für die Einladung. Und ja, also wenn ich über mich erzähle, fange ich meistens damit an, so die erste richtige Entscheidung in meinem Leben, die ich selber getroffen habe, wo selber groß auf den Rest, der danach kam, eingewirkt habe, ist, dass ich nach China gegangen bin. Davor habe ich also normales Abi gemacht, ein bisschen am Band gearbeitet, ein halbes Jahr lang.
Wo?
Bei Look, also das sind so Automobilzulieferer, okay. So Bosch. Und ja, also so Teile auf einem Band, Sachen aufheben, anschauen, aufs andere drauflegen.
Okay, also eine,
den ganzen Tag lang.
Wenn das irgendwelchen Podcast hören auf den Ohren, wenn du unterfordert bist? Oder?
Genau, ich habe auch die ganze Zeit Hörbücher gehört, Podcasts gehört und 8 Stunden am Tag, ja.
Das war
gut. Und genau, also wie es dazu gekommen ist, ursprünglich war ich echt so total dagegen, ins Ausland zu gehen. Meine Mom hat mich so ein bisschen angesprochen, du könntest mal 2-3 Monate nach Australien gehen, das wäre ganz cool. Dann bin ich, hab gesagt, hey, dann schaue ich mal an. Gehe ich auf so ein Treffen, wo es vorgestellt wird. Und da war jemand, der war auch in China und der hat extrem viel darüber erzählt, wie die Leute dort sind, was er dort gemacht hat. Er war Englischlehrer. Und ich fand es extrem cool. Dann kam ich heim und ich sagte, hey, ich gehe nach China. Erstmal ein kurzer Schock, aber dann, ja.
Wo warst du da?
Ich war, also China an sich ist ja ein relativ großes Land. Und also so im Nordosten ist Peking. Und wenn du, die meisten werden wahrscheinlich die Mongolei kennen, also in der Mitte über China. Und direkt unter der Mongolei ist ein Bundesland innerhalb von China, das heißt Innere Mongolei. Und in diesem Bundesland gibt es mehrere große Städte, Baotou, und die zweitgrößte Stadt dort ist Hohe Horte auf Chinesisch, Hohort auf Deutsch, hat 4 bis 5 Millionen Einwohner. Und da war ich als Deutschlehrer in einer Schule für, also bei uns wäre es jetzt das Gymnasium gewesen, und die Schüler waren so alt wie ich damals, ich war 18, als ich hingekommen bin, die Schüler waren zwischen 17 und 20. Ja, also ich war kein kompletter, 100%iger Deutschlehrer. Ich habe dort meine eigene Deutsch-AG aufgebaut, also konzipiert, habe dann auch 2 Klassen gehabt. Also ich war am einen Tag in der Woche war ich in der Westseite der Stadt, am anderen Tag war ich auf der Ostseite der Stadt, habe da meinen Unterricht gemacht und ja, das war das erste Mal komplett
weg von daheim.
Weg von daheim und auch weg von dem, was, ja, du musst jetzt nächste Woche halt das Unterricht. Wie sieht der Unterrichtskonzept aus? Davor noch nie ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe mal mit einer Deutschlehrerin, bevor ich nach China gegangen bin, so geredet. Hat die mir ein paar Bücher mitgegeben, aber die waren alle in der Annahme, dass die Leute schon mal von Deutsch was gehört haben.
Ah, okay, du musstest von ganz, ganz null anfangen.
Von Aussprache, von Alphabet, von.
Und das hat sich sehr, die Zeit hat sich sehr geprägt. Also ich war, wissen die Zuhörer gar nicht, ist im Podcast noch nicht vorgekommen, ich war auch in China nach der Schule. Ja. Genau, bei mir war es auch ein halbes Jahr, ich war dort in einem Büro in der Nähe von Shanghai. Also ich war, für mich war eine wahnsinnig tolle Zeit, super viel gelernt da dort und auch einfach auch mit so vielen Menschen, was ich, wie du schon gerade eben sagst, was ich immer super faszinierend finde, ist, du bist in irgendeiner Stadt, die
keiner kennt. Niemand. So, welche Städte kennt man außerhalb von China eigentlich? Du bist so, okay, es gibt halt Shanghai, es gibt Peking, es gibt Hongkong so und Taipei. So. Also im Sinn, zwei davon sind schon gar nicht mehr richtig China. Und sonst, du gehst weg, da sind so 5 Millionen Menschen, die da in irgendeiner Stadt wohnen, die einfach keiner kennt. Also da, wo ich auch war, das war so ein kleineres Ding, waren 1 Million Menschen, was wirklich ein Dorf ist. So, wo ich, das ist krass, da gab es irgendwie ein Kino, da gab es ein Fitnessstudio, ein Einkaufszentrum und halt super viele Fabriken und viele Menschen in großen Häusern. Das sind
die chinesischen Verhältnisse, 1 Million Einwohner ist.
Ist einfach nichts, das ist so, das ist bei uns, was ist denn 1 Million Einwohner im Vergleich bei uns? 10.000 oder so, das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Ding. Das fand ich echt faszinierend. Dann bist du zurückgekommen und hast dich entschieden, in Karlsruhe Informatik zu studieren oder war da noch eine Zeit dazwischen?
Meine Zeit dort war 7 Monate lang als Deutschlehrer. Ich habe auch einen Blog in der Zeit geschrieben auf Deutsch, den könnt ihr auch später verlinken.
Sehr gerne.
Da habe ich so Fotos von meiner Klasse reingepostet oder erzählt, als ich Geburtstag hatte, habe ich Geburtstagslieder gesungen und ähnliches. Und ja, dann hatte ich danach noch 2 Monate ein Praktikum, das war in Ningbo in der Nähe von Shanghai. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es kennst, 14 Millionen Einwohner.
Ich habe keine Ahnung.
Und also die Firma heißt Brennstuhl, die tun hauptsächlich Steckdosen herstellen, jetzt wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Und was meine Aufgabe da war, dass ich bin jeden Morgen mit einem Inspekteur aufs Land gefahren, in eine Fabrik und habe da Protokolle ausgefüllt, habe mit den Leuten gesprochen, mit den Leuten zum Mittagessen gegangen. Und also es gab Fabriken, die fast knapp unter dem deutschen Niveau waren und es gab Fabriken, wo du einfach 40 Grad hattest, 50 Grad hattest mit hoher Luftfeuchtigkeit. Und da habe ich auch, also zum ersten Mal habe ich es gemerkt, so den Unterschied Deutschland, China, dass die Leute, du gehst um 6 in die Schule, du kommst um 7 heim, machst Hausaufgaben. Also quasi das Privileg, in Deutschland aufwachsen zu können. Und dann auch sozusagen das Privileg, quasi am Band arbeiten zu können in Deutschland und nicht in China.
Ja.
Das hat mich dann auch mehr nochmal so eine andere Perspektive gegeben und auch, glaube ich, so alles andere, was ich danach gemacht habe. Also ich habe es alles nicht mehr selbstverständlich angesehen, die Chancen, die ich gehabt habe. Und ja, also ich denke, die Mentalität vieler Leute dort, die dort im Unternehmen waren, die auch selber selbstständige Sachen gemacht haben, habe ich da zum Beispiel Brian Tracy gehört auf den Fahrten dort. Und da hat es bei mir ein bisschen Klick gemacht. Ich könnte ein bisschen mehr sein als nur Uni und einen Job und ein bisschen Familie. Und als ich zurückgekommen bin, also das Erste, was mich dann auch letztendlich zu Gutfeeling geführt hat, war, dass ich kurz bevor ich dort weg bin, habe ich mir einen Infekt geholt in einem Restaurant dort und konnte eine Woche lang komplett nichts essen. Also ich habe alles, was ich gegessen habe, ist sofort wieder hochgekommen. Und da habe ich dann zum ersten Mal so angefangen, ein bisschen Ernährung
zu beschäftigen.
Bei Büchern zu holen. Und da bin ich auf ein ziemlich interessantes Buch gekommen von einem australischen Triathleten, der, also seitdem er 16 ist, jetzt ist er über 40, nicht mehr aktiv, die Trainingsphilosophie und Ernährungsphilosophie von ihm selbst beschreibt und wie er quasi sein Training parallel zu seiner Ernährung optimiert hat. Und sein Prinzip ist, dass er versucht, die Energie, die er braucht, um die Nährstoffe aus der Nahrung zu ziehen, minimiert und dadurch quasi mehr Energie für Körperregeneration hat. Und der hat extrem viele coole Rezepte und die habe ich alle oder die meisten Sachen ausprobiert. Da bin ich ins Kochen reingekommen und ja, dann war ich innerhalb von einem halben Jahr vegan. Plötzlich, davor noch nie darüber nachgedacht, danach war es für mich selbstverständlich. Und
also bist du hier Ernährungsnerd so. Was würdest du sagen, ist so dein Hauptfokus mit Ernährung, einfach dich gesund zu ernähren oder bist du da extrem und sagst, du willst irgendwie sportlich dich irgendwie aufbauen? Wieso dieser krasse Ernährungsfokus?
Also ich sehe Ernährung wie eigentlich alles, was ich mache, so kann ich dadurch meinen Körper verbessern, kann ich dadurch meinen Schlaf verbessern und einmal um dann selber quasi klarer denken zu können, besser denken zu können, aber auch um körperlich im Fitnessstudio leistungsfähiger zu sein. Oder auch den Tag über leistungsfähiger zu sein. Und für mich ist es dann wieder äquivalent zu, dass wenn ich mehr Leistung habe, kann ich die Sachen, die ich mache, mehr genießen. Ich habe mehr Energie. Und mehr Energie ist für mich mehr, Möglichkeiten.
Wir haben auch mehr Lebensfreude auch, sonst bist du ja nicht so dieses kaputtgehaute. Was ist denn auch dann so deine Einstellung? Ich bin gerade dabei, ich höre gerade ein cooles Buch, Homo Deus, wo es ganz viel darum geht, dass eigentlich so, also quasi die alten Probleme der Menschheit sind vorbei. Wir sterben halt irgendwie ganz, ganz wenig nur noch an Krieg. Also klar, Erste Welt, bei uns ist alles nochmal ein Stückchen schöner als irgendwo anders. Aber das Hauptproblem ist, dass Menschen zum Beispiel an Fettleibigkeit oder an Zucker oder so sterben. Siehst du da eine Lösung dafür? Also siehst du eine Lösung dafür, dass Menschen halt, also das gesamtgesellschaftlich zu beheben? Also weil das Hauptproblem natürlich kann man sich als Individuum, wie du es machst, sich damit beschäftigen und dann auseinandersetzen, sich selbst um seine Ernährung kümmern. Aber wie bekommen wir das hin, dass die Menschen halt nicht mehr irgendwie alle extrem übergewichtig werden und irgendwie schlechtes Essen sich reinschaufeln? So ein bisschen, wie es Marie Curie gesagt hat damals mit dem, ja, keine Ahnung, wirklich mit den Armen, so, wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen, was ja eigentlich heutzutage passiert. Die Menschen, die sich gutes Essen leisten können, sind die, die irgendwie fit sind, die irgendwie gesund sein können. Und jemand, der sich das nicht so leisten kann, muss halt irgendwie schlechtes Essen, schlechte Kalorien in sich reinschaufeln.
Also ich glaube so, also du kannst ja sehr, sehr viele Sachen machen. Mhm. Und das Problem hat sehr, 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 sehr viele Ursprünge. Aber ich glaube, einer so der Hauptpunkte ist allgemein, wie gehe ich mit irgendwas um, mit Informationen um. Mhm. Und also der Begriff heißt wissenschaftliche Denkweise. Mhm. Also dass wenn du zum Beispiel, wenn dir irgendjemand von irgendwas erzählt und wie gehst du damit um, sagst du, das ist Quatsch, das glaube ich nicht, ich habe das und das gehört. Mhm. Und du fängst an, Fragen zu stellen und warum ist es so? Und hast du schon mal ausprobiert, hast du es von irgendjemandem gehört, der es schon mal ausprobiert hat. Und ja, also es geht nicht darum, alles zu hinterfragen, aber es geht auch darum, nicht alles einfach so zu akzeptieren.
Oder abzulehnen direkt.
Ja.
Und speziell, was ist da, was meinst du da speziell im Ernährungskontext? Was wäre da jetzt so eine Information, die ich bekomme, die ich hinterfragen sollte?
Also einmal ist es ja so, dass die ganze, ja, Ironie unseres Systems basierte darauf, dass allein schon Krankenkasse und nicht Gesundheitskasse, sie basiert auf der Annahme, dass die Leute krank werden. Mhm. Und also ich finde, es fängt eigentlich bei jedem selbst an, dass man quasi sagt, ich kann entweder was machen, wenn ich krank werde, dass ich zum Arzt gehe, oder ich kann entweder bevor ich krank werde, schon was machen. Mhm. Was meistens, also die einfachsten Sachen sind, dass man sich anschaut, wo, was sind bei mir zum Beispiel die 1, 2, 3 Faktoren, die den größten Unterschied machen können. Mhm. Sei es jetzt, dass ich, wie viel schlafe ich? Schlafe ich 8 Stunden am Tag? Fühle ich mich ausgeschlafen? Mhm. Brauche ich einen Kaffee, um überhaupt mal klar denken zu können?
Was waren die ersten beiden Schritte, die du bei dir damals optimiert hast, was du damit angefangen hast? Du meinst, du hast dich damit beschäftigt, speziell als du zurückgekommen bist aus China. Was hast du das noch im Kopf? Was hat bei dir extrem viel verändert?
Also was bei mir, also ich sehe meinen Aufwand so, wie oft muss ich darüber nachdenken und ab wann ist es für mich automatisch. Und eins der Sachen war am Anfang, dass ich einfach gesagt habe, ich lasse mal eine Zeit den Zucker weg, also Süßigkeiten oder auch, weißt du, wenn man jetzt so ein bisschen nachsüßt im Kaffee, im Tee, dass ich da den Zucker weglasse und dann nach einer Zeit auch komplett, also alles, was Süßigkeiten ist, und dafür einfach was anderes genommen habe, zum Beispiel Obst genommen habe, zum Beispiel Obstsalate gemacht habe, selber Eis gemacht habe mit gefrorenem Obst und dann gemerkt habe, das schmeckt eigentlich genauso süß und einfach nur dadurch, dass ich quasi ein eigenes, quasi für mich selber die Entscheidung treffe, ich esse keine Süßigkeiten mehr, also bei mir persönlich jetzt, habe ich eigentlich schon quasi automatisiert, dass mein Zucker, vor allem der Zucker, der vom Körper viel, viel weniger verstoffwechselt werden kann, der Körper viel weniger draus ziehen kann, dass ich das einfach schon von vornherein ausschließe und dadurch, dass ich jetzt quasi das Prinzip bei mir habe, dass ich also null Süßigkeiten esse, wenn man weiß nicht, es gibt immer noch Fälle bei mir, wo ich mal beim Geburtstag von meiner Oma dann ein Stück probiere oder so, aber das muss ja jeder für sich selber ausmachen, dass ich dadurch sehr, sehr, also ich habe da sehr, sehr viel gemerkt, dass wenn ich das eine Zeit lang überhaupt nicht mehr gemacht habe, dass dann vor allem diese, also Blutzuckerspiegel, hängt ja stark davon ab, wie viel, also einmal was für Arten von Zucker man isst und auch mit ja, wie die anderen Lebensmittel aussehen, die man in Kombination mit dem isst.
Wie lange dauert das? Also wie lange dauert dieser Entzug? Also ich merke es nur ganz an mir selber speziell, weil ich esse gerade wieder viel Zucker.
Ja.
Mir ist vor allem der Punkt, bei mir ist nach dem Schlafen habe ich extremen Heißhunger auf Zucker. Also ob ich jetzt irgendwie in der Früh aufstehe oder Mittagsschlaf mache, was bei mir meistens dazugehört. Also mir ist es so, ich stehe meistens sehr früh auf, gearbeitet, schlaf mittags, arbeite abends weiter. Das ist so mein Ding, das taugt mir. Da muss ich nachts nicht so viel schlafen. Also ich schlafe nachts meistens nur so 6-7 Stunden, dafür ja. Mittags nochmal eine Stunde, das taugt mir ganz gut. Aber ich wache immer offen, bin so, weiß ich, ich könnte mir Zuckerwürfel einfach reinhauen. So. Da muss auch irgendwas her, es ist eigentlich auch egal, was es dann ist. Wie lange dauert diese Umstellung? Wie lange muss ich das durchziehen, bis es mir da besser geht, bis ich diesen Zwang nicht mehr habe?
Also es hängt stark davon ab. Einmal, wie ist es bei dir ein dauerhaftes Habit, also eine dauerhafte Gewohnheit? Oder ist es bei dir eher was ab und zu mal passiert und dann wird es halt ein bisschen mehr?
Das ist so im wöchentlichen Rhythmus eigentlich. Also okay. Meine Woche also esse ich wieder weniger, dann esse ich wieder mehr. Es ist halt schon, also wenn ich mich daran gewöhne, ist es halt so voll der Heißhunger dafür auch.
Also wir Menschen sind relativ, ja, faul. Und wir denken immer, weiß nicht, wenn wir gerade was brauchen,
ja,
dann denken wir nicht so viel darüber nach. Mhm. Was jetzt die Folgen sind, wenn es jetzt zum Beispiel was Süßes ist, was gut schmeckt, dann denkst du erst danach über nach, ob es jetzt so gut war oder nicht. Und im Vorhinein sich Sachen festzulegen, zum Beispiel im Vorhinein sich einfach nur ein bisschen Obst daheim einzukaufen oder sich ein einziges Rezept anzugewöhnen, was genauso gut schmeckt, genauso süß schmeckt,
ja,
und was ich dann als Standard quasi, sobald ich quasi merke, dass hey, ich habe ein bisschen Heißhunger, ich will was Süßes essen. Mhm. Dann
bist du das.
Machst du jetzt deinen, weiß nicht, super Obstsalat mit. Mhm. Ja. Du hast ja gesagt, weiß nicht, Magerquark oder irgendwie ähnliche Sachen. Und dann suchst du dir halt was vielleicht größer ist vom Volumen her, was vielleicht genauso gut schmeckt, was vielleicht auch noch ein paar gesündere Zutaten hat. Über den Inhalt müssen wir jetzt hier nicht streiten.
Ja.
Und ja, also dass du dir wenige Mahlzeiten suchst,
die du quasi oft kochst. Die du auch schnell machen kannst.
Das
ist sofort dann irgendwie drin. So, okay, ja, ich hab's heiß, ich mach mir jetzt einen Apfel oder so, statt halt zwei Maßriegel, auch wenn es am Ende die gleichen Kalorien vielleicht aussehen, aber es ist einfach nur sein, es ist gesünder. Ja, also was ich ja auch ein bisschen machen will mit diesem, um den Bogen auch ein bisschen zu deinem Startup irgendwie zurück zu spannen, ist auch mit diesem ganzen Ernährungsthema, was ich gelernt habe von diesem Buch Darm mit Charme. Irgendwie, dass man so, also viele coole Informationen irgendwie drin haben, was mir am meisten irgendwie daraus, was heißt geholfen, aber was ich am meisten gecheckt habe, was ich am besten fand, ist diese Erkenntnis von, dein Körper ist wie so eine kleine Produktionsstraße und optimiert die ganze Zeit. Der Körper ist, egal was du machst, den ganzen Tag immer optimieren. Wenn du extrem viel Hamburger isst den ganzen Tag, dann versucht der Körper bestmöglich Hamburger verarbeiten zu können. Und dann ist es so, dass der Körper sich daran gewöhnt hat, die Prozesse optimiert dahin und dann hast du auch extrem Heißhunger drauf, weil der Körper halt so ist, hey, damit kenne ich mich jetzt gut aus, es gibt mir immer mehr von dem Stoff. Auch wenn es eigentlich für den Körper ungesund ist. Also du kannst dem Körper ungesundes Verhalten beibringen, was eben komplett perfide ist, indem du halt den Darm irgendwie halt die Darmflora irgendwie veränderst. Das fand ich relativ heftig. Das ist irgendwie halt so, man bekommt es hin, dass man sich ein bisschen umgewöhnt auf, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen die das im Buch noch hatten, aber dass man irgendwie gesünder ist, bestimmte Essensverhalten weglässt, dass es einem dann auch viel leichter fällt, in diesem Rhythmus drin zu bleiben, weil der Darm sich umgestellt hat.
Ja, und du programmierst quasi deinen Darm um.
Genau, du programmierst deinen Darm um so. Und da kommen wir ein bisschen zurück, hin zu Gut-Feeling, was ja auch in drei Monats quasi Programm ist, was einem dabei hilft, sich selber zu optimieren.
Genau, ja.
Ist, glaube ich, am besten, du stellst erst kurz vor, was ist Gut-Feeling, was macht ihr damit, was löst ihr für ein Problem, wann kann ich es kaufen, wo muss ich damit hin, für wen ist es?
Ja, also wie ich damit immer einsteige, ist, dass... Also wir kennen es alle, Industrienationen und statistisch gesehen sind 30% aller Menschen in den Industrienationen haben entweder irgendwelche Verdauungsprobleme oder Stoffwechselprobleme und da denkt man sich noch nicht so viel dabei. Aber was viele nicht wissen ist, dass was oft daraus entstehen kann, sind viel schwerwiegendere Folgen. Zum Beispiel, dass Diabetes entsteht oder irgendwelche längerfristigen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Reizdarmsyndrome, die dann, teilweise einem schwerfallen können, bestimmte Nahrungsmittel überhaupt nicht mehr essen zu können oder bestimmte Nahrungsmittelarten sogar überhaupt nicht mehr essen zu können. Und was wir da machen ist, wir haben über einen längeren Zeitraum von 2 Jahren haben wir eine Datenbank zusammengestellt, die auf wissenschaftlichen Studien basiert, also der Standard heißt PubMed in der Medizin und es sind über 200 Studien, die wir dazu benutzen, um dir Ratschläge zu geben, wie du basierend, also wir messen, wenn du unser Programm kaufst, dann bekommst du ein kleines Paket nach Hause geschickt, wo du eine kleine Blutprobe nimmst, du nimmst eine kleine Stuhlprobe und du füllst einen Fragebogen aus. Und was wir machen, ist, wir analysieren die Blutprobe, wir analysieren die Stuhlprobe, wir analysieren den Fragebogen. Die Stuhlprobe und die Blutprobe benutzen wir, um genau zu sehen, wie sieht dein Mikrobiom momentan aus. Also wie viele Bakterien von welcher Art befinden sich darin. Und dann schauen wir, also können wir genau schauen, welche Studie zeigt aus, wenn ich jetzt zum Beispiel von dieser Bakterienart mehr als 25% habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich ein Reizdarmsyndrom habe und dann kann ich genau, also dann gibt es, jeder kennt Antibiotika. Antibiotika bedeutet, dass ich also Bakterien, gegen Bakterien abtöte, genau. Und Probiotika bedeutet quasi, dass ich Bakterien ansiedle oder verstärkt Nahrung gebe. Und was wir dann machen, ist, dass wir geben dir eine Basis von Aufgaben, aus denen du dir dein eigenes Programm auswählen kannst. Mhm. Zum Beispiel, wenn bei dir ein Vitamin-D-Mangel besteht, empfehlen wir dir Sonne zu baden, wir empfehlen dir bestimmte empfohlene Supplemente zu nehmen. Und was daran extrem hilfreich ist, dass wir schauen quasi genau an welcher Stelle fehlt es dir am meisten. Also welche Stelle macht den größten Unterschied innerhalb von kürzester Zeit. Und da haben wir extrem gute Resultate bekommen. Also wir hatten schon eine Alpha-Phase, wir hatten schon eine Beta-Test-Phase mit 18 Teilnehmern und das Feedback war sehr, sehr gut. Die haben wir alle, also in Hand, auf Basis der gleichen Studien erstellt. Also die Leute haben täglich Aufgaben bekommen, die haben mit wenigen Aufgaben angefangen, je nachdem ist personenabhängig. Manche haben nicht so viel Zeit, manche haben mehr Zeit. Aber durchgängig durch alle Teilnehmer hinweg kam das Feedback. Das hat mir super geholfen. Für manche hat sogar die dauerhafte Magenprobleme gehabt, hat sogar also das Leben verändert.
Das Leben positiv verändert.
Ja.
Cool.
Ja.
Und es gibt schon. Also, bei euch ist es gut-feeling.de. Was auch, ich finde den Namen so geil, weil es ist irgendwie, also eben, du meintest vorhin, gut feeling heißt was auf. Was ist Englisch?
Bauchgefühl,
genau. Bauchgefühl erstmal super cool. Und gut feeling auch noch ist noch, man schreibt es quasi wie das deutsche Gut.
Gut, ja,
schreibt man gutes das deutsche Gefühl. Gutes Gefühl, gut-feeling.de. Also wenn ihr es jetzt eingibt, so schreibt man gut.
Ja.
Verlinken wir uns auch in den Shownotes. Aber der Name, finde ich, passt mega gut, auch so ein cooles Logo. Und das kann man jetzt schon, ihr seid schon so weit, dass man sich das buchen kann.
Also wir haben jetzt gerade die Testphase abgeschlossen. Und man kann es auf jeden Fall schon vorbestellen. Was der momentane Plan ist, ist, dass wir bis Ende des Jahres, also meine IT zusätzlich zu der Gesundheitsexpertise, vor allem meine IT-Expertise, dass wir da das Produkt so ausbauen, dass wir quasi nicht persönlich zu dir nach Hause kommen müssen, sondern dass du dann über unsere App auch persönlich Betreuung erhältst.
Aber du bekommst es geschickt und so, auch ein schnellerer Prozess. Ich muss nicht ewig warten, bis ihr irgendwas für mich irgendwie macht, sondern es ist zack, zack, kann ich da direkt starten und so.
Ja, und wir können auch die Empfehlungen haben genau die gleiche Qualität, wie wenn ihr es selbst machen würden. Und da ist der Plan, dass wir Mitte des nächsten Jahres,
2019,
genau.
Podcast ist ja so ein timeless Ding, nicht, dass sich jemand 2020 anhört, genau. Also Mitte 2019.
Wenn ihr ihn anhört. Mitte 2019 wird unser Produkt auf jeden Fall verfügbar sein. Und also für die der Rahmen dahinter interessiert, was wir im Moment planen, ist einmal, dass wir unser eigenes Produkt, das ist eine spezielle App, die euch dazu begleitet. Und dazu aber auch sind wir in fester Zusammenarbeit mit Ärzten. Warum Ärzte? Ärzte sind also meistens die, wo in der Position sind, dass sie Patienten zum Beispiel eine Stuhlanalyse verschreiben, eine Blutanalyse verschreiben und dann selber bei sich Zeit nehmen müssen, um jede Analyse einzeln durchzugehen. Und was wir machen ist, wir arbeiten jetzt schon mit Ärzten zusammen und entwickeln für die ein System, was denen ermöglicht, unser Tool zu benutzen und selber aber auch noch ihre Expertise mit beizusteuern, dass du zum Arzt gehen kannst und der Arzt hat eine zusätzliche Möglichkeit, dich zu betreuen aber ohne dich dazu jedes Mal in die Praxis einladen zu müssen.
Okay, also zwei Produkte, also zwei Zielgruppen. Einmal die Ärzte anzugehen, ja, denen die Arbeit zu erleichtern, auch indem ihr die Stuhlproben und quasi Sachen übernehmt, oder?
Genau, wir.
Dass ihr das quasi mit für sie analysiert und damit Zeit einspart. Ja. Was erzählst du auf der Party, wenn du immer dich fragt, hey Matze, was machst du eigentlich? Dann sagst du, ich mache den ganzen Tag Stuhlproben oder was ist...
Also ich sag immer...
Ein bisschen unsexy Thema eigentlich. Ja. Das ist ein bisschen das Problem, oder? Dass man das vermutlich schwer verkaufen kann, weil keiner sich damit beschäftigen möchte.
Also ich glaube schon, dass viele Leute sich damit beschäftigen. Das ist immer noch das Problem, genau, man redet nicht darüber. Mhm. Und also was ich immer sage ist, es ist eine individuelle Darmkur, die digital ist, und ja, wenn jede Person dann ein bisschen technisch darunter hat, auch noch KI basiert, also basierend auf künstlicher Intelligenz, was uns, also im Moment noch nicht, aber im Laufe des nächsten Jahres wird das Modell weiter ausgebaut und was uns dann ermöglicht, quasi die Empfehlungen noch
besser zu machen.
Ja, besser zu machen und auch nochmal individualisierter auf die Person zustimmen zu können.
Du bist ja auch in deinem Studium mit quasi Künstlicher Intelligenz schon bewandert, kennst dich da gut aus. Wie funktioniert das in dem Kontext? Also ich finde immer so, Künstliche Intelligenz ist immer ein cooles Schlagwort, man kann sich aber nicht so vorstellen. Weil Künstliche Intelligenz ist immer irgendwie so, oh, jetzt kommt der Terminator. Wie ist es in eurem konkreten Kontext? Wie schaffst du es mit Künstlicher Intelligenz, mit vermutlich neuronalen Netzen oder Machine Learning, ich weiß nicht, mit lauter Begriffen um uns, was wird dadurch besser bei euch?
Also um das allgemeine Prinzip zu erklären, das einfachste Beispiel wäre jetzt, wenn ich kriege die, also in Prozente, die Bakterienanteile in einem Mikrobiom,
ja,
und dann muss ich dir sagen, hast du ein Reizdarmsyndrom oder hast du kein Reizdarmsyndrom? Mhm. Das ist erstmal ein einfaches Beispiel. Und was du da machen kannst, ist, dass du hingehst und du nimmst eine größere Anzahl an Menschen und nimmst den ihr Mikrobiom, aber du nimmst auch dein eigenes Mikrobiom und tust es 3 Monate später nochmal aufnehmen. Und im Prinzip ist Machine Learning, also wie programmieren, nur, dass du quasi nicht den Code schreibst, sondern dass du nur sagst, wie das Ergebnis aussehen soll, dass der Code produzieren soll. Und was wir quasi machen ist, wir sagen, das ist das Ergebnis. Also bei den und den Mikrobiom-Aufteilungen ist die Wahrscheinlichkeit so und so hoch, dass es ein Darmsyndrom gibt. Und das lernt die Maschine. Sie lernt die Zusammenhänge. Also das nennt man dann Supervised Learning. Also
Überwachtes Lernen.
Genau. Und dann im zweiten Schritt gehst du hin, nimmst dann Datensätze, bei denen du nicht weißt, ob ein Darmsyndrom existiert, und tust es auf die Maschine anwenden und dann schaust du, wie groß ist die Genauigkeit der Maschine, dass sie das Darmsyndrom erkennt.
Okay, also es ist immer so ein Drei-Phasen-Modell. Einmal erstmal trainieren, dass ich sage, okay, ich habe vorhandene Daten, wo ich alles weiß. Ja. Also eben ich weiß, keine Ahnung, die 5 Input-Sachen, diese Bakterien sind drin, und dann kommt das Syndrom raus von Studien, von Ärzten, dass man erstmal der Maschine gibt und sagt, hey, wenn das so aussieht, dann Darmsyndrom, so aussieht, wie auch immer.
Reizdarmsyndrom.
Reizdarm muss man sich irgendwie um verschiedene Sachen quasi kümmern. Vermutlich sehr, sehr viele Datensätze, oder müsst ihr wahrscheinlich relativ viele reinschmeißen. So. Also weil eben, je mehr man hat, desto besser wird das Ganze. Dann Phase 2, testen. Also man nimmt einen kleinen Bereich, den man vorher nicht reingetan hat, wo man aber trotzdem noch das Ergebnis kennt und sagt, okay, erkennt die Maschine das jetzt gut genug? Genau. Also, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn du sagst, okay, du verlässt dich auf irgendein Machine Learning System, was am Ende keinen Plan hat. Also, das ist so, deswegen eine Testing-Phase. Und dann kommt quasi das reale Leben. Da sagst du, okay, du hast dann einfach, dadurch bist du schneller, dadurch bist du meistens auch genauer, dass du dann wieder die Bakterien reinschmeißt. Und einfach da, teilweise kann es vorkommen, dass die Maschine, also, Maschine ist ja immer so dieses Hauptding, wo Leute davor Angst haben, dass KI heißt sowas mit, ja, als werden die Menschen irgendwie abgelöst. Was ja zurzeit noch gar nicht stimmt. Also es ist ja zurzeit noch dieses Ding, dass Maschinen können bestimmte Sachen sehr, sehr gut und bestimmte Sachen sehr, sehr schlecht. Also zum Beispiel kreativ sein ist jetzt nicht so das Maschinending, aber analysieren können die halt gut. Das ist ja auch in eurem Fall wahrscheinlich der Punkt, dass es wird analysiert und es geht sehr, sehr schnell und man kann neue Zusammenhänge erkennen. Zum Beispiel Maschine erkennt, ah, okay, die 5 Bakterien und noch 2, okay, dann hast du anscheinend ein Reizdarmsyndrom mit zu viel Schokolade gegessen. Also kann ganz coole neue Informationen irgendwie kombinieren, die ein Mensch nicht gut könnte, weil für einen Mensch sich irgendwie eine Million Datensätze anschauen und merken, da musst du schon Sheldon Cooper sein dafür, dass es irgendwie einigermaßen funktioniert. Also dieses Analyse-Ding ist so eine Maschine, das wendet ihr auch an, um das Ergebnis nochmal zu optimieren. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also das genaue Verfahren ist im Moment, ist es eher eine Art, im Moment ist noch in der Testphase.
Mhm, klar.
Also im Moment sind ca. 10% unserer Ressourcen darauf konzentriert. Im Moment geht es eigentlich erstmal hauptsächlich darum, dass das Produkt, wie es momentan ist,
funktioniert.
Basierend auf unseren eigenen Empfehlungen, funktioniert. Und sobald aber das so ist, dass die Benutzer sagen, hey, die App finde ich super, dann ist der nächste Schritt, wie kann ich die Empfehlungen auch nochmal
verbessern. Schneller werden.
Schneller auch. Machen.
Also klar, wenn du auch mal sagst, du hast auf einmal irgendwie keine Ahnung, wie viel, sagen wir mal, wer hätte das 1% in Deutschland, hast du irgendwie 80.000 Menschen, die irgendwie dann in der App unterwegs sind. 80? 800? Wie ist, finde ich, ja, also definitiv eine super gute Idee, das damit zu machen, dann am Anfang auch noch das per Hand zu machen, so Lean-Startup-mäßig erstmal alles versuchen mit Manpower und dann kann man optimieren, wenn man sich das Produkt irgendwie Traction bekommt auf dem Markt. Wie vermarktet ihr das Ganze? Was ist da euer Plan? Habt ihr Anzeigen in der Apothekenrundschau? Wer ist eure Zielgruppe und wo findet ihr die?
Also der Hauptvertriebskanal ist wirklich, dass der Arzt unser Produkt selbst anbieten kann, weil dort auch der Hauptteil der Leute, wenn sie da ein Problem hat, geht zum Arzt.
Ja.
Und das ist auch der Hauptansprechpartner dafür. Daneben gibt es bestimmte Kanäle, also einmal Social Media, einmal bestimmte auch Google AdWords, bestimmte Suchbegriffe bei Google, aber hauptsächlich Social Media. Da habe ich selber auch relativ lange in einen Ernährungsblog geführt und da auch mit Instagram gute Erfahrungen gesammelt. Und da ist vor allem, wenn man da eine Marke schafft und sozusagen, das ist auch eine Möglichkeit, den Leuten quasi über unser Produkt hinaus auch noch weitere Informationen zu liefern, Mehrwert zu liefern, aber auch ihnen die Möglichkeit zu geben, dann quasi sich mit uns auszutauschen und dass auch Benutzer zum Beispiel ihre Erfolgsgeschichten für andere Benutzer mitteilen können.
Ja. Sehe ich vor allem auch als zwei verschiedene Zielgruppen natürlich.
Ja.
Also, da ging wahrscheinlich eher die bisschen jungen, hippen Menschen, die sagen, ich möchte mich als Person optimieren, möchte noch gesünder leben, was ja bei euch auch möglich ist. Also ihr habt ja auch auf der Homepage, dass ihr quasi helft, eben mit der Ernährungsumstellung auch helft oder auch dabei seid quasi eben immer so Heißhunger, also zu abnehmen, Zyklen hat, das zu optimieren, dass es nicht mehr so vorkommt.
Ja.
Also ihr seid jetzt kein Abnehmprogramm, aber ihr seid quasi, ihr könnt da trotzdem helfen, da quasi einfach persönlich gesünder zu leben. Das natürlich kann man sehr gut über Social Media verkaufen.
Ja.
Und dann, wenn du sagst, dass jemand, der wirklich extreme Schmerzen hat und Probleme, geht vermutlich besser über den Arztweg. Also finde ich einen sehr guten Ansatz, darüber zu gehen.
Ich weiß nicht, wie genau die Zuhörer da im Bilde sind. Mhm. So der Zusammenhang zwischen nehme ich zu und wie ist mein Mikrobiom?
Lass uns darauf eingehen, super spannendes Thema. Das ist, wenn du dich da auskennst, das ist, glaube ich, für jeden immer wichtig.
Also da gibt es sehr, sehr viele interessante Studien und was eine Studie zum Beispiel gemacht hat, das ist, finde ich, eine interessante Studie überhaupt auf diesem Feld, ist, dass sie sterile Mäuse genommen haben, also Mäuse, die komplett ohne Schmutz aufgewachsen sind und haben dann das Mikrobiom von Zwillingen genommen. Ein Zwilling war übergewichtig, ein Zwilling war normalgewichtig und haben Mäusen beide, also ein Teil des Mikrobioms, in den ihr Mikrobiom eingepflanzt. Und eine Maus ist plötzlich dick geworden und die andere Maus ist schlank geblieben.
Mhm.
Bei der gleichen Ernährung, bei alle anderen Faktoren komplett gleich.
Mhm. Krass.
Das heißt, die Ernährung spielt auch eine große Rolle, aber was fast sogar noch eine viel größere Rolle spielt, ist quasi alles, was wir im Laufe unseres Lebens davor gegessen haben und unsere alles, was auf uns eingewirkt hat, vor diesem Zeitpunkt, vor dem Jetzt, hier und jetzt.
Mhm. Und das kann man dann optimieren, um da quasi auch mit klarzukommen und das besser zu machen.
Ja, und deswegen ist es vor allem auch so interessant, dann da genau zu schauen, wo genau ist die Stelle, die jetzt zum Beispiel sagt, deswegen nehme ich jetzt leichter zu, deswegen nehme ich jetzt nicht so leicht zu.
Mhm.
Und welche Sachen muss ich jetzt genau essen, welche Bakterien muss ich jetzt ansiedeln, dass ich nicht mehr so leicht zunehme oder dass mein Stoffwechsel besser wird oder sowas.
Oh, cool, also das kann man mit euch quasi auch machen, das ist so eben ein ganz, ganz vielseitiges Produkt.
Ja.
Auf dem,
also wobei der Fokus im Moment
schon auf der Gesundheit liegt. Quasi mit Ärzten zusammenzuarbeiten. Wie seid ihr da drauf gekommen? Also ihr seid ja drei Gründer mittlerweile, oder?
Vier Gründer.
Vier Gründer mittlerweile, einer seit Neuestem mit dazugekommen. Wie hat das Ganze angefangen?
Also das Ganze hat mit der Caroline angefangen, die über 8 Jahre lang im Healthcare-Bereich in verschiedenen Startups und Unternehmen gearbeitet hat. Und sie hat auch ursprünglich Medizin studiert, ist dann aber in die Wirtschaftsschiene gewechselt. Und sie hat selbst das Programm erstmal für sich persönlich entwickelt. Mhm. Über 3 Jahre lang hat sie selbst die Studien gelesen und dann alles ausprobiert. Mhm. Und dann hat sie den Tobias und danach auch mich kennengelernt. Und also wir haben beide eine gewisse Affinität zu Ernährung. Wir hatten beide früher mal unsere persönlichen Erfahrungen, die uns gelehrt haben, dass das extrem wichtig ist. Und ich glaube, diese Motivation verbindet uns auch alle, dass wir alle wissen, was für einen Unterschied das machen kann, wenn man einen gesunden Darm hat, wenn man ein gesundes Mikrobiom hat. Und ja, diese Möglichkeit anderen Leuten das auch zu ermöglichen.
Und da seid ihr irgendwie zusammengekommen. Und langsam die Zeit aufgebaut und jetzt dann geht es bald los. Meines Erachtens dann auch bald irgendwelche, also ihr weitet euch raus aus Karlsruhe mit Büros in München und startet dann mit dem ganzen Ding richtig durch.
Ja.
Das ist so, oder was ist so Plan bis Ende 2019, dann wirklich richtig Gas zu geben?
Also der Plan bis Ende 2019 ist, also im Moment die grundlegenden Funktionalitäten der App komplett abzuschließen und vor allem auch die Seite des Arztes, also das Programm des Arztes, das der Arzt zur Betreuung benutzen kann, das noch mit Ärzten zusammen auch nochmal zu überarbeiten und nochmal neu aufzubauen und dann auch Anfang des Jahres mit dem Machine Learning Model nochmal tiefer einzusteigen und auch nochmal eine Testphase mit Ärzten zu machen.
Also insgesamt technisch nochmal ein bisschen weiter durchzustarten, also technisch noch mehr
Gas. Technische Grundlage.
Technische Grundlagen irgendwie halt noch zu legen und dann wirklich halt Testphase mit Ärzten, wie kommt das an, da Prototypen. Vielen Dank, dass du da warst, fand ich super cool. Die Leute sollen auf gut-feeling.de schauen.
Ja.
Sonst ganz zum Ende noch, eben, weil ich fand am Anfang diese ganzen Punkte, weil Gut Feeling, das ist halt auch so dein Baby irgendwie, gibt's ein Buch, ein Podcast, irgendeine Ressource, wo du sagen kannst, okay, wenn ich mich gesundheitsmäßig da irgendwie weiterbilden möchte, was hat dich da extrem weitergebracht? Also ich hatte vorhin schon Darm mit Charme, was ich immer ganz cool fand, da gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das hilft mir selber, mich da zu optimieren, mich da zu verbessern.
Also ich würde auf jeden Fall das Buch, was ich ganz am Anfang gelesen habe, dieses Thrive Diet, es ist zwar quasi auf veganer Basis konzipiert, aber die Konzepte, die in dem Buch angesprochen werden, sind auf alles anwendbar.
Cool. Deine Homepage matthias-schädel.com
genau.
Werden wir auch sonst verlinken. Sonst, was gibt's, wo erreicht man dich am besten? Wo kann man dich am allerbesten erreichen? Wo bist du dann?
Also am ehesten ist immer E-Mail.
Packen wir das in die Shownotes, wenn man mehr von dir haben will. Kann man den E-Mail schreiben, kann man da mal vorbeischauen. Sonst schaut euch Gut Feeling an. Vielen Dank für das Interview.
So, das war es auch schon mit der ersten von diesen 2 Folgen mit Matze Schädel. Diesmal speziell eben um den Ernährungsbereich, da euch auch ein paar Tipps an die Hand zu geben. Auch ein bisschen mehr Metatalk dieses Mal, ein bisschen privater. Eben Matze ist ein sehr entspannter Typ. Ihr könnt ihm sicher einfach schreiben, E-Mail, einfach auch Instagram, alles Mögliche. Wird euch sicher antworten. Kann man sich gut austauschen. Eben gerade, wenn ihr sagt, ihr habt vielleicht noch ein Rezept an der Hand, was ihr ihm empfehlen könnt. Da ist er immer sofort mit aufgeschlossen. Sonst bleibt mir zum Ende noch wie immer zu sagen, eben das Ganze hilft, wenn ihr irgendwie auf iTunes das abonniert, Spotify, einfach auch für euch, dann bekommt ihr die ganzen Folgen immer direkt, wenn sie rauskommen, müsst nicht immer wieder auf die Homepage schauen. Das ist die beste Möglichkeit, um Digital Gründer Podcast da regelmäßig zu hören und mich weiter fortzubilden. Sonst schaut bei Upspeak rein, da sind wir vertreten, alles wird immer größer. Ich freue mich auf euch, auf die nächste Folge. Ciao!